Heute bei «Apropos» am Nordpol. Wenn man in Norwegen oben ein Boot nimmt oder ein Flugi und noch weiter nach Norden reist, ganz ufe, kommt man irgendwann zu den Spitzbergen. Eine Inselgruppe ganz nahe beim Nordpol, weit weg vor allem. Und doch mit drin in der aktuellen geopolitischen Unruhe.
We used to have a secure back with Greenland and the US. Now we sort of feel that everything is in play. Nothing is stable anymore. It's kind of dramatic.
Russland hat Ansprüche, die Chinesen sind plötzlich präsent, die Amerikaner hätten auch Lust und die Europäer wissen nicht so genau, was machen. Der erste russische Angriff auf die NATO, der könnte genau hier passieren. Das wissen auch die Leute auf den Spitzbergen.
There is a general concern, of course, the fact that our neighboring country has invaded aggressively a neighbor in Europe.
Unser Brüssel-Korrespondent Toni Geigmann ist sich die Insel anschauen und hat mit den Leuten geschwätzt. Was er dabei gelernt hat, das erzählt er uns heute. Und zwar macht das in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel» und «Berner Zeitung» im «Bund» und den anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Dominik.
Salut Philipp.
Dominik, wie kommt man auf die Spitzbergen?
Ja, das ist weniger schwierig, als ich gedacht habe. Also, ich denke, man muss da viel Umweg fliegen und es kostet Tausende von Franken oder so. Aber das ist ja alles nicht der Fall. Sondern man fliegt recht bequem über Oslo oder über Tromsø und dann nach Spitzbergen. Wobei, von Oslo aus fliegt man also nochmal 3 Stunden Richtung Nordpol. Und ich würde sagen, von Zürich aus sind es wahrscheinlich 3000 und ein paar Kilometer bis dorthin.
Man fliegt übers Meer, irgendwann kommt dann die Insel. Was sieht man beim Anflug?
Also wenn man etwas sieht, wenn es keine Wolken hat, was bei mir zum Glück der Fall war, dass ich etwas gesehen habe, dann sieht man so einen Archipel aus dem Meer aufsteigen. Man muss sich das vorstellen, es sind ganz viele verschiedene Inseln, etwa 400, aber tatsächlich sind es so zusammenhängende Inselteile, die kreuz und quer von Fjord durchzogen sind und 60% von Spitzbergen sind Gletscher. Das heisst, es ist alles weiss, selbst im Sommer. Und die Gletscher brechen natürlich auch ins Meer. Und das sieht man auch vom Flugzeug aus. Also, wie die so bläulich schimmern am Horizont. Und dann, was man auch sieht, sind die Berge, Spitzberge. Lustigerweise gibt's fast nur an der Westküste spitze Berge. Wo der Willem Barents die Insel entdeckt hat, 1596, ist er von Westen angesegelt. Und dann hat er die Spitzenberge gesehen und hat gesagt, ja, das ist jetzt Spitzberge. Und aber sonst auf Spitzbergen sind eigentlich Berge alle flach. Also sind so wie Tafelberge. Und was auch auffällt, sind die riesigen Flanken, die die Berge haben, die von der Erosion abgetragen worden sind, durchfurcht worden sind. Und wo halt heute so aussehen wie vor 20 Millionen Jahren, weil da einfach keine Menschen sind, die irgendetwas verändern an dieser Insel.
Also ein bisschen Namensbeschiss in dem Fall.
Ja, nein, das kann man so nicht sagen. Es passt schon gut, es hat viele Berge, es geht bis 1700 Meter rauf. Und rundum hat es Meer. Das Ganze ist anderthalbmal so gross wie die Schweiz, ist also nicht ganz klein und liegt auf halbem Weg zwischen Nordkap und Nordpol.
Wo landet man denn genau?
Ja, es gibt nur einen Flughafen dort. Also wenn man nicht mit dem Helikopter kommt oder mit dem Schiff, dann hat man mehrere Möglichkeiten, wo man kann landen oder anlegen kann. Aber wenn man mit einem Linienflug kommt, dann landet man in Longyearbyen. Das ist der Hauptort von Spitzbergen. Und dort leben 2500 Menschen, 2300 ungefähr. Und das sind dann eigentlich fast alle, die es gibt auf Spitzbergen.
Das ist ja eigentlich Nordpol-Country dort. Aber es war eine andere Flagge. Und zwar norwegische. Warum sind Spitzbergen norwegisch?
Ja, das ist eine gute Frage. Und eigentlich, die Antwort auf die Frage ist, dass auf Spitzbergen eigentlich, seit man es entdeckt hat, und wahrscheinlich sogar schon früher, wo die Wikinger vielleicht auch ab und zu dort gelandet sind, hat immer wieder Walfänger und Eisbärenjäger als Stützpunkt dient. Aber sie war einfach im Winter zu kahl, um dort immer zu bleiben. Und es hat deswegen lange keine dauerhafte Besiedlung gegeben. Und die Jäger, sie sind von überall gekommen. Also, es sind Holländer gewesen, das sind Russen gewesen, Amerikaner, Briten, sicher auch ab und zu ein Schweizer dabei gehabt. Und lang hat es irgendwie gar keinen Grund gegeben, dass die Insel irgendjemandem gehört. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat sich auf einmal die Frage aufgetan, wem gehört eigentlich der Spitzbergen. Was dazugekommen ist, ist, dass man kurz vor Kohle angefangen hat abbauen auf Spitzbergen. Und die Länder oder die Unternehmen, die investiert haben dort, die wollten eigentlich Rechtssicherheit. Die wollten einfach wissen, welches Recht gilt denn eigentlich auf dieser Insel. Und dann hat man bei den Friedensverhandlungen von Versailles sich auch überlegt, was aus Spitzbergen soll werden soll. Und auf deine Frage, warum Norwegen, ist die Antwort relativ einfach, damit die anderen nicht überkommen. Also, vor allem die Amerikaner haben darauf gedrückt, dass keine von den anderen Grossmächten Spitzbergen überkommt. Dann hat man gefunden, Norwegen ist näher dran, Norwegen ist sowieso näher an der Arktis, der Roald Amundsen, der grosse Polar- und Antarktisforscher, der ist Norweger gsi und deswegen hat man das Gefühl gehabt, Norweger schauen sicher gut auf den Spitzbergen. Und dann hat man 1920 den sogenannten Spitzbergen-Vertrag geschlossen.
Und seither schaut Norwegen dazu?
Seither schaut Norwegen dazu, aber der Spitzbergen-Vertrag ist etwas ganz Spezielles, weil der Spitzbergen-Vertrag haben hier ein gutes Dutzend Länder, vielleicht ein bisschen mehr, geschlossen und heute sind schon 49 Länder dem Abkommen beitreten, unter anderem die Schweiz, aber auch alle Grossmächte, Russland, die USA, China. Das Abkommen besagt, dass Norwegen die Hoheit über die Insel hat, aber dass zum einen die Insel nicht darf militarisiert werden, man darf also keine Militär dort stationieren, und zum anderen, dass alle anderen Vertragspartner von dem Abkommen dürfen auf Spitzbergen siedeln und auch die Bodenschätze abbauen. Also ohne, dass sie irgendeine Lizenz brauchen. Und auch heute ist es so, dass wenn du die Möglichkeit hast, auf Spitzbergen zu kommen und du hast aber keinen Pass oder so, dann kannst du auf Spitzbergen bleiben. Du kommst dann von Spitzbergen nie anders hin, aber immerhin auf Spitzbergen kannst du bleiben. Und die ganz spezielle Situation mit dem Abkommen hat dazu geführt, unter anderem, dass es auf Spitzbergen 3 russische, also damals sowjetische Bergbaustädte gegeben hat. Barentsburg, Pyramide und Grümann. Und dort hat einfach die Sowjetunion Kohlen abgebaut. Und warum hat die Sowjetunion das gemacht? Hat sie die Sowjetunion nicht genug Kohle gegeben? Die Absicht war, dass man auf Spitzbergen will präsent sein. Also zeigen, dass man an Spitzbergen interessiert ist und damit auch einen Anspruch auf Spitzbergen erhebt.
Das heisst, theoretisch als Schweizer Bergbaufirma könnte ich jetzt morgen anfangen, dort etwas abzubauen.
Ja, das kann man. Allerdings sind die Umweltschutzregeln extrem streng auf Spitzbergen. Also aus dem Grund hat man bisher zum Beispiel nicht nach Öl und nach Gas dürfen suchen. Man hätte mal so ein bisschen gesucht, ein bisschen, hat dann zum Glück für die Spitzberger nichts gefunden. Aber die Regeln sind so streng, dass es nicht so leicht ist, dort etwas abzubauen. Man muss auch sagen, dass auch die Kohle, die Norweger und die Russen vor allem gefördert haben auf Spitzbergen, das war nie ein rentables Geschäft gewesen. Da ist es um etwas anderes gegangen.
Du hast ein bisschen erzählt, wer alles präsent ist dort oder wer alles sich für Spitzbergen interessiert. Amerikaner, Chinesen, Russen. Die Spitzbergen sind wirklich recht weit weg vor allem. Warum sind denn die geopolitisch so wichtig, dass sich verschiedene Grossmächte dafür interessieren?
Ich würde sagen, es gibt zwei Komplexe, die für die geostrategische Bedeutung von Spitzbergen wichtig sind. Der eine Komplex ist global. Das heisst, mit der Klimaerhitzung wärmt sich vor allem die polare Region extrem stark auf. Also Spitzbergen zum Beispiel wärmt sich 5-mal schneller auf als der Durchschnitt auf der Welt. Und das hat zur Folge, dass man davon ausgeht, dass 2035 im Sommer die Arktis eisfrei ist. Das heisst, es gibt nie mehr Eis. Also nicht einmal mehr noch ein Fetzli von Eis. Das heisst, nicht nur der Nordpol ist frei, sondern auch die sogenannte Nordostpassage, die entlang der russischen Küste nach Asien führt. Und die sogenannte Nordwestpassage, die an Grönland vorbei, durch den kanadischen Norden, auch nach Asien führt. Und das bedeutet, dass die Arktis als Handelsraum, als Passageraum wieder wichtig wird. Das heisst, man will wissen, wer kann sich denn in der Arktis bewegen, wer darf sich in der Arktis bewegen, wer erhebt Anspruch auf Bodenschätze, die in der Arktis sind. Es gibt sehr viel offenbar. All das ist für die Grossmächte wichtig geworden, für die USA, für China und für Russland. Man muss vielleicht dazu noch in einer Klammerbemerkung sagen, dass Russland sowieso die dominante militärische Macht ist in der Arktis. Schon im Kalten Krieg war, aber da haben die Amerikaner auf Grönland mit ihren Militärbasen etwas entgegengesetzt. Aber heute ist eigentlich Russland die unangefochtene Militärmacht der Arktis. Und der zweite Komplex, der entscheidend ist, ist, dass Russland seine ganze Flotte, das heisst seine Atom-U-Boote und seine Schlachtschiffe, in Murmansk stationiert hat. Also fast alles. Natürlich gibt es in der Ostsee und natürlich gibt es im Schwarzen Meer noch Schiffe. Aber alles Wesentliche ist eigentlich in Murmansk. Und Murmansk ist nicht weit weg von Spitzbergen. Und nicht weit weg auch von der Grenze zu Norwegen auf dem Festland. Und in Murmansk, da sind nicht nur viele U-Boote und viele Schiffe und auch noch ein Flugzeugträger, sondern in Murmansk sind die U-Boote, die Atomwaffen tragen, also Atomraketen drauf sind. Und die U-Boote sollten eigentlich garantieren, dass, falls irgendjemand versucht, Russland nuklear zu überwältigen und versucht, alle die Raketensilo zu treffen, die es in Russland gibt, wo Atomwaffen drin sind, dann sind die U-Boote dafür da, dass Russland immer noch den Rest der Welt zerstören könnte, wenn das nötig wäre oder wenn sie das nötig finden. Also kurz gesagt, für die sogenannte Zweitschlagskapazität, die nukleare, sind Atom-U-Boote absolut entscheidend. Und die Atom-U-Boote, wenn die in Nordatlantik wollen und Richtung Amerika fahren zum Beispiel, dann müssen sie an Spitzbergen vorbei. Zwischen Spitzbergen und dem norwegischen Festland müssen sie vorbei. Und die Enge zwischen der Barentssee und dem Nordatlantik, die sogenannte Bärenlücke, ist einfach strategisch wahnsinnig wichtig. Und schon im Kalten Krieg haben dort die Amerikaner geschaut, weil die sowjetischen U-Boote herumfahren. Und die Sowjets haben natürlich geschaut, was die Amerikaner dort alles machen und so fort. Und jetzt, seit Russland die Ukraine überfallen hat und wieder Krieg in Europa führt, fragt man sich natürlich auch in Norwegen und in ganz Europa, ja, könnte auf einmal Spitzbergen ein Angriffsziel werden. Und das ist tatsächlich möglich.
Du bist nach Spitzbergen gereist, um mit den Leuten zu schwätzen, was das mit ihnen auch macht. Weil es wohnen ja Leute auf diesen Inseln. Du hast gesagt, etwas über 2'500 Menschen. Was sind das für Leute, die dort wohnen?
Also 2'500 Menschen leben dort. Das ist nicht viel. Und das Lustige ist, es sind unglaublich viele Akademiker darunter. Es sind sehr viele Aussteiger darunter. Solche, die einfach die Natur gern haben und die Wildnis gern haben. Und deswegen irgendwie am nördlichsten Punkt der Erde leben würden. Zum Beispiel der Bürgermeister von Longyearbyen, der Terje Aunevik.
And I've been living here since 1998. And again, if you look at the map, it's a bit, in a way, it's a bit surrealistic.
It is.
Der ist auf Spitzbergen gekommen, weil er ein Hundeschlittenfanatiker ist. Der wollte einfach mit Schlittenhund fahren und mit dem Schlitten. Und dann war Spitzbergen für ihn das Nonplusultra.
I was a dog musher before. That was my previous life.
I read that.
Yeah. And I remember I always had an attraction to the north. And when you arrive here, you expect almost a hunting society, but you end up in an incredibly urban society compared to the latitude.
Und so ist es heute immer noch. Es kommen sehr viele Leute dorthin, die eigentlich Abenteurer sind. Viele sind extrem gut gebildet, haben ein bisschen Geld und führen dort Touristen irgendwo hin und leben von dem. Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht der andere Teil, von der Bevölkerung sind sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Weil Spitzbergen eignet sich für wahnsinnig viel Wissenschaft, also für viel Forschung. Nicht nur mehr, was Gletscher angeht, was die Erwärmung von der Arktis angeht, was Tundra und der Permafrost angeht und so fort, sondern noch ganz viele andere Sachen, wo ich jetzt gar nicht dran denke. Also der Golfstrom zum Beispiel taucht dort gerade ab, nachdem er den Weg durch den Atlantik gemacht hat. Also es ist einfach ein Ort, wo für die Forschung wahnsinnig interessant ist und darum haben sehr, sehr viele Länder, also ich sage jetzt eine Zahl, 50 Länder haben dort Forschungsstationen oder nehmen an Forschungsprojekten teil. Und die Menschen leben natürlich auch dort.
Du hast auf deiner Reise, das kann man in der Reportage nachlesen, mit dem Ronny Brunn vollgeschwätzt, dem Leiter vom Tourismusbüro. Und er sagt, dass eine neue Ernsthaftigkeit in ihre Leben eingezogen sei.
We're not afraid or anything, or I'm not afraid, and people I know, we're not afraid, but there's come another sort of seriousness into sort of the innocent life in Longyearbyen.
Was meint genau mit dem?
Ja, das hat mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Also für viele, die auf Spitzbergen leben, war es ein bisschen ein Abenteuerspielplatz. Und dort war man freier als an anderen Orten, also zum Beispiel freier. Es gibt keine Strassen auf Spitzbergen. Es gibt nur in Longyearbyen Strassen und sonst nie nicht. Das heisst, sobald man Longyearbyen verlässt, dann muss man mit dem Schneemobil unterwegs sein im Winter. Und das machen auch alle. Es gibt 2 Schneemobile pro Person auf Spitzbergen. Und dann fährt man irgendwo hin. Also, und da ist man vollkommen frei. Du musst einfach ein Gewehr dabei haben, weil es viele Eisbären hat. Aber ansonsten bist du vollkommen frei, wie wahrscheinlich an wenigen Orten auf der Welt. Und die Freiheit, die viele, die auf Spitzbergen leben, geniessen, sie merken jetzt, dass mit dem grossen Interesse, das Spitzbergen auf einmal findet, nicht nur bei den Grossmächten, sondern auch wieder bei Norwegen, wird ihre Freiheit ein bisschen eingeschränkt. Und sie merken, was heisst, es wird ernst. Es wird ernst, heisst auf Spitzbergen vor allem, dass der norwegische Staat seit ein paar Jahren sehr viel präsenter ist. Und das spüren die Leute natürlich. Und nicht alle mögen das gern.
And there's no one rising an eyebrow anymore with a frigate coming in or a NATO airplane landing at the airport with infrastructure or whatever. So it's... Times,
yes, changing times. Bob Dylan said,
yeah, definitely.
Was heisst denn präsenter?
Ja, präsenter heisst recht vieles. Also einerseits kommen mehr Küstenwachschiff natürlich in den Hafen, mehr Offizielle aus der Regierung von Norwegen vorbei, kommen mehr Leute von der NATO vorbei, also von der Verteidigungsallianz, der westlichen. Dann ist es so, dass mehr investiert wird in Longyearbyen. Also zum Beispiel das ganze Energiesystem, das ganze Wasser, die Wasseraufbereitung muss saniert werden. Und das wird jetzt gemacht. Einfach deswegen, weil Norwegen gesagt hat, das muss jetzt gemacht werden und wir zahlen das. Und das hätte man natürlich auch schon vorher machen können, aber jetzt wird es auf einmal wichtig, dort zu sein. Und natürlich ist es auch so, dass häufiger Kriegsschiffe anlegen im Hafen und dass häufiger Kampfjets bei den Inseln patrouillieren. Norwegen darf das. Es darf nur einfach nicht fest dort bleiben. Und ich glaube, wenn man lang genug auf Longyearbyen ist, dann sieht man sicher auch ab und zu einen Soldat oder jemand, wo man weiss, dass er ein Soldat ist. Die ganze Überwachung vom ganzen Raum um Spitzbergen ist viel intensiver geworden. Und politisch hat sich auch etwas geändert. Man nennt es sogenannte Norwegisierung. Also auf Spitzbergen ist es so gewesen, lange hat es gar kein Stadtparlament von Longyearbyen gegeben, also haben die Leute da nicht können wählen. Aber seit Anfang der 2000er Jahre gibt es ein Lokalparlament und gibt es eben auch einen Bürgermeister. Und dort dürfen die Leute, die dort leben, wählen. Und früher haben alle dürfen wählen. Und vor 3-4 Jahren haben die Norweger auf einmal gesagt, okay, wir wollen nur noch, dass Norweger oder die, die länger in Norwegen gelebt haben, können wählen. Und da Norwegen die Souveränität hat über die Insel, haben sie das einfach können bestimmen. Und auch das hat damit zu tun, dass sie sagen, wir müssen Kontrolle haben über Spitzbergen und wir müssen auch zeigen, dass wir Kontrolle haben.
Bist du selber auch im Schneemobil unterwegs gewesen, Dominik?
Nein, im Sommer darf man nicht Schneemobil fahren. Und zwar deswegen, weil der Permafrostboden, ich weiß nicht, ob du schon mal auf Permafrostboden gelaufen bist. Mm-mm. Also die Tundra, die wird im Sommer ganz weich. Also wenn du mit dem Schneemobil durch die Tundra fährst im Sommer, ist alles kaputt nachher. Und ist alles zerstört in dem Sinn. Und darum ist es verboten, Schneemobil zu fahren im Sommer. Allerdings bin ich mit einem so Schlauchboot gefahren, also wo wir den Ausflug gemacht haben zu einem von den russischen Dörfern. Da sind wir mit dem Schlauchboot über den Eisfjord gefahren und auch zu den Gletschern. Und das ist an dem für sich schon ziemlich aufregend.
Du hast gesagt, Russland ist präsent mit so Dörfern. Wohnen denn dort Russen und arbeiten auch dort im Bergbau? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also mittlerweile gibt es von diesen drei Dörfern ist nur noch eins richtig bewohnt. Und das ist Barentsburg. Und dort wird auch tatsächlich noch Kohle abgebaut. Unter der Prämisse, die ich vorher gesagt habe. Also lohnen tut sich das nicht, aber man macht es, um präsent zu sein. Allerdings fahren kann man auch nach Pyramiden. Das habe ich gemacht. Das ist das Dorf, das verlassen ist seit 1998. Und das ist interessant deswegen, weil das Dorf, ja, das steht dort, wie wenn es immer noch bewohnt wäre, nur dass keine Menschen dort sind, außer die Russen, die dort im Hotel arbeiten und Touristen durch die gespenstische Kulisse führen. Und das ist so als sowjetisches Musterdorf geplant. Und man kann immer noch alles anschauen und es ist immer noch alles da. Wenn es natürlich kalt ist, gehen die Sachen auch nicht so schnell kaputt. Und man sieht den Kindergarten und man kann in ein Schwimmbad gehen und man sieht die Bibliothek noch. Und das ist alles einfach wie in der Sowjetunion. Also es ist nichts geändert worden daran. Manche Sachen sind ein bisschen kaputt, aber das hat seinen eigenen ein bisschen gespenstischen Charme.
Russland ist auf Spitzbergen am präsentesten von der Grossmacht. Und von Russland, so hast du es vorhin angedeutet, geht auch die grösste Gefahr aus. Was tun wir denn genau befürchten?
Ja, bevor wir zu Russland kommen, vielleicht noch ganz kurz. Der grösste Schock für Spitzbergen war, wo der Donald Trump auf einmal gesagt hat, er wolle Grönland haben.
The principle in itself that our most important ally is actually threatening an ally within the NATO system. That's whether it was Greenland or Svalbard or whatever, but the fact that it happened
that was
a bit.
Weil natürlich jeder gemerkt hat, oh, wenn er Grönland will, dann kann er ja sagen, ja, wenn ich Grönland nicht überkomme, dann geben wir wenigstens Spitzbergen. Und der kroatische Präsident Zoran Milanovic hat Trump das auch tatsächlich öffentlich vorgeschlagen. Also nimm doch lieber Spitzbergen, schau, liegt super und es gibt vielleicht weniger Scherereien und so. Und das ist für die Leute auf Spitzbergen ein rechter Schock gewesen. Selbst wenn man jetzt nicht glaubt, dass die Amerikaner jetzt auf einmal Fallschirmspringer über Spitzbergen abwerfen. Russland, ja, bei Russland ist es so, also Russland fühlt sich in einem Krieg gegen den Westen. Und der Krieg, den sie gegen die Ukraine führen, jetzt, ist aus ihrer Sicht nur ein Prolog von einem epochalen Ringen mit dem Westen um die Vorherrschaft in Europa. Und man erwartet eigentlich bei der NATO und auch bei Militärstrategen, wenn man sie fragt, dass Russland, dass der Putin, wenn er den Krieg zu Ende geführt hat in der Ukraine, dass er schaut, wo er Europa sonst peinsacken kann. Und für eine Peinsacken wären die Spitzbergen Inseln ziemlich gut. Deswegen, weil sie nicht verteidigt werden und sehr weit weg vom Festland ist, könnte man dort wahrscheinlich mit einer kleinen Streitmacht landen oder die Russen könnten vorher schon Leute auf die Insel bringen, denen man nicht anmerkt, dass sie Geheimdienstler sind. Und sie könnten wahrscheinlich Spitzbergen in einer Nacht- und Nebelaktion übernehmen, wie sie dort mal die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer übernommen haben. Und das ist ein Szenario, das absolut nicht aus der Luft gegriffen ist. Also, Russland hat das schon geübt. Also, sie wissen, wie sie das machen würden. In der NATO ist das eins der Szenarien, die alle kennen. Also, wo alle wissen, das kann passieren, dass auf einmal die Russen auf Spitzbergen sind. Und die Frage ist dann eben, und jetzt? Oder? Weil, wenn ich sage, Pisacken, der Wladimir Putin ist nicht so verrückt, dass er das Gefühl hat, er will jetzt NATO frontal angreifen und zum Beispiel versuchen, Polen niederzuwerfen, in Warschau zu landen und am Schluss in Berlin oder so. So verrückt ist der Wladimir Putin nicht. Sein Ziel ist eigentlich, NATO zu zerstören. Und NATO kann man nicht nur zerstören, indem man ihre Militärmacht bricht, sondern NATO kann man auch zerstören, indem man zeigt, dass sie nicht reaktionsfähig ist. Also, wenn jetzt die Russen auf einmal auf Spitzbergen wären, dann würde natürlich Norwegen sofort den Bündnisfall ausrufen und sagen, alle NATO-Länder müssen jetzt Norwegen helfen, damit man Spitzbergen zurückerobert. Und solange Donald Trump Präsident ist, bin ich nicht so sicher, wie das rauskäme. Also der Donald Trump könnte gut sagen, du, das sind ein paar Felsen und ein paar Gletscher dort im Norden, wo euch gehören, zur Halb wenigstens, schauen selber, wenn ihr mit dem zu Schlag kommt. Und dann hätte Putin sein Ziel praktisch erreicht, weil dann zeigt sich, man kann NATO-Territorium angreifen, ohne dass NATO wirklich etwas macht oder die ganze NATO wirklich etwas macht. Und deswegen könnte es attraktiv sein.
Und ist das der Grund, warum Norwegen jetzt präsenter ist auf Spitzbergen?
Ja, das ist einer der Hauptgründe. Und Norwegen hat schon 2022, nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine, haben sie sofort angefangen, massiv aufzurüsten. Norwegen ist ein kleines Land wie die Schweiz. Aber sie gehen Dutzende von Milliarden aus jetzt. Also sie haben nicht nur schon die F-35-Flüger, die die Schweiz noch davon träumt, sondern sie haben auch sehr viele andere Waffen und beschaffen sie sich jetzt, damit sie fähig wären zu reagieren. Und man muss dafür auch wissen, warum hat Norwegen so viel stärker reagiert. Russland ist ein Nachbar von Norwegen. Also in den Finnmark, dort oben in Lappland, im ganz obersten Norden von Norwegen, ist Russland ein Nachbar. Und man weiss, das kann immer mal gefährlich werden. Und deswegen rüstet Norwegen sehr stark auf, hat die NATO auch zum Manöver eingeladen, sehr viel häufiger jetzt im Norden und in der Arktis. Und der Grund dafür, einer der wichtigsten Gründe dafür, ist Spitzbergen.
Was macht denn die restliche NATO, abgesehen von den USA, angesichts dieser möglichen Gefahr in den Spitzbergen?
Ja, interessant ist, Norwegen war eines von den NATO-Ländern, eines der Gründungsmitglieder der NATO, aber eines von den Ländern in Europa, wo sich am stärksten nach den USA ausgerichtet hat. Das heisst, kein Land war auch militärisch so abhängig von den USA wie Norwegen oder kaum eins. Und wo es klar geworden ist oder möglich geworden ist, dass Donald Trump nochmal Präsident der USA wird, haben Norwegen sehr schnell gemerkt, wohin das jetzt geht. Und nach dem Griff von Trump nach Grönland haben die Norweger innerhalb von Monaten angefangen, Verteidigungs- und Beistandsabkommen mit Großbritannien, Deutschland und Frankreich schliessen. Und das ist natürlich sehr clever gewesen eigentlich. Also, weil sie haben gewusst, auf die Amerikaner können wir uns vielleicht nicht mehr verlassen. Also wenden wir uns an die grössten Militärmächte in Europa. Mit den Briten ist es interessant, weil die Briten selber an der Arktis traditionell sehr interessiert sind. Also es gibt auch so einen britischen Verbund, einen Expeditionsverbund, einen militärischen, nur für die Arktis, wo alle die Arktis-Anrainer ausser Russland drin sind. Also auch Kanada natürlich, aber auch Finnland, Schweden und so. Und das führt zum Beispiel die Briten. Die Franzosen sind interessant, weil sie eine Atommacht sind und weil sie angeboten haben, dass andere, kleinere Länder allenfalls könnten unter ihren allerdings ziemlich kleinen Atomschirm schlüpfen. Und Deutschland ist interessant, weil Deutschland ein grosser Rüstungshersteller ist und natürlich die wichtigste Wirtschaftsmacht in Europa. Und es relativ viel auch schon Rüstungskooperationen zwischen Deutschland und Norwegen gibt.
Von all dem, spürt man etwas davon, wenn man zu Gast ist dort?
Ich glaube, wenn man als Tourist auf Spitzbergen kommt und einfach Lust hat, ein paar Rentiere zu sehen und ein paar Wale zu sehen und ein paar Gletscher zu sehen und vielleicht sogar einen Eisbär zu sehen, was im Sommer allerdings recht schwierig ist, dann merkt man nichts davon. Ich glaube, man muss, wenn ich das gemacht habe, mit verantwortlichen Leuten dort reden. Und dann merkt man sehr schnell, dass sie sich das alles sehr bewusst sind. Natürlich, wenn man einfach süß mit Leuten auf Spitzbergen redet, was ich natürlich auch gemacht habe, und dann sagt man Trump und Grönland und dann werfen alle die Hände, oder? Und sagen ja. Und sie sagen einem alle noch, ja, Angst haben wir nicht, dass jetzt auf einmal grüne Männchen russische oder grüne Männchen amerikanische auf Spitzbergen landen. Aber wissen, dass da sich etwas geändert hat, das tun alle. Und insofern hat sich die Stimmung schon geändert auf der Insel.
Du bist beruflich dort. Würdest du jemandem auch eine private Reise dorthin empfehlen? Ist es eine Reise wert?
Absolut. Also ich muss sagen, ich war sehr fasziniert. Also vielleicht etwas vom Wichtigsten, das kennen viele Touristen wahrscheinlich und Touristinnen wahrscheinlich auch schon, aber die Polarsonne ist natürlich schon etwas Spezielles auch im Sommer. Also etwa ab Mai bis etwa im September ist es nur hell. Und das Verrückte daran habe ich weniger gefunden, dass es auch in der Nacht hell ist, sondern das Verrückte daran habe ich gefunden, dass die Sonne sich nicht auf und ab bewegt. Also es ist nicht irgendwie am Morgen ein bisschen dunkler und am Abend ein bisschen dunkler und am Mittag halt besonders hell, sondern es ist immer genau gleich. Also die Sonne steht so in 35 Grad Winkel, recht schräg am Horizont und dann dreht sie sich einfach einmal um den Horizont und dann ist ein Tag vorbei. Und das muss ich sagen, ist also schon ein ziemliches Spektakel. Und die Natur dort ist gewaltig. Also auch die Unberührtheit. Und ich muss auch sagen, dass mich beeindruckt hat, dass der Umweltschutz so eine grosse Bedeutung hat auf dieser Insel. Also die sind wirklich absolut eisern, was die Regeln angeht. Und etwas vom Verrücktesten, das hat mir der Direktor vom Museum auf Svalbard erzählt, ist, dass er gesagt hat, schon im Abkommen von 1920 steht, wir müssen die Umwelt schützen auf Spitzbergen. Also vor 100 Jahren. Und der Grund da war das Rentier. Also es gibt eine spezielle Sorte von Rentieren auf Spitzbergen, die es nur dort gibt. Und man wusste, die sind fast ausgerottet. Und man hat gesagt, man möchte nicht, dass die ausgerottet werden. Also müssen wir sie schützen. Und auch die Wale natürlich. Also der ganze Walfang vom 17., 18., 19. Jahrhundert hat eine Zeit lang dazu geführt, dass es fast keine Wale mehr gegeben hat. Und auch die hat man für schützenswert angeschaut. Und ich muss sagen, das ist jetzt doch eine Flaschenpost aus der Vergangenheit, wo es wert ist, zu bewahren.
In diesem Fall, danke Dominik.
Ist gern geschehen.
Die Reportage von Dominik Eigenmann, wo er in Spitzbergen unterwegs ist, möchte ich sehr gerne verlinken. Im Episodenbeschrieb zu dieser Folge von Apropos. Diese Folge hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.